Eine Menge über Liebe bei uns in der Gemeinde und werden auch nach den Herbstferien in den Kleingruppen ein paar Einheiten zu diesem Thema nochmal machen. Und ich möchte einsteigen mit einem Text aus dem Alten Testament, aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19. Die meisten Christen stolpern nicht regelmäßig über solche Passagen. Für Juden sind aber wenn es sowas gibt wie eine Abstufung der Bibel, dann wären es für Juden so, dass sie sagen würden, na, das Herzstück sind die fünf Bücher Mose, die muss man zumindest können. Und mit können meinen dann viele fromme Juden auch auswendig können. Und den Rest, das reicht, wenn man den dann nur kennt. Also wenn das für uns doch eher eine Stelle ist, die vielleicht nicht so in der Mitte unserer Bibellese sich befindet, dann ist das im jüdischen Kontext ein bisschen anders. Und im jüdischen Kontext bewegt sich ja Jesus. Im dritten Buch Mose, Kapitel 19, heißt es in Vers 17 und 18, wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, dann trage deinen Groll nicht mit dir herum. Rede offen mit ihnen darüber, sonst machst du dich schuldig. Räche dich nicht an deinem Mitmenschen und trage niemandem etwas nach. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das endet dann mit diesem Ich bin der Herr. Das ist eine verhältnismäßig häufig wiederkehrende Formel im Alten Testament, in der Gott sagt, ich bin Gott. Also wenn ich das hier sage, dann nicht als guten Ratschlag fürs Leben, sondern sage ich das als dein Herr und Gott. Ich sage das als der die Regeln macht. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie es in vielen anderen Übersetzungen heißt. Das klingt doch schon fast so ein bisschen neutestamentlich, ne? Das ist ja immer so eine dieser Fragen, ist das, was Jesus gemacht hat im Neuen Testament, ist das nicht eigentlich was völlig Neues und gab es das vorher überhaupt schon in dieser Form? Und dann muss man sagen, ja und nein. Also wenn man Jesus vergleicht mit dem tatsächlich real existierenden Alten Testament, dann merkt man, ganz vieles von dem, was wir bei Jesus finden, finden wir auch im Alten Testament. In der Zuspitzung und in der Schärfung bestimmter Aussagen, das werden wir gleich sehen, wenn wir uns die neutestamentliche Stelle angucken, da ist Jesus dann schon ziemlich speziell und sehr, also schon sehr herausfordernd. Aber die Herausforderung ist noch viel größer, wenn man sich so ein bisschen vor Augen führt, und doch, das werden wir gleich in dem Text sehen, im Neuen Testament, wie zu Jesu Lebzeiten eben mit dem Alten Testament umgegangen wurde. Das eine ist ja zu sagen, es gibt die Bibel, das andere ist, wie die Volksfrömmigkeit aussieht. Soll es heute ja auch geben, na, dass wir eine Bibel haben und dass es Leute gibt, die sagen, naja, Gott, und dann sagen die, wer Gott ist, und dann wundert man sich so ein bisschen, was Leute denken, wer Gott so ist. Also genauso gab es das natürlich in Zeiten des Neuen Testamentes, als Jesus aufgestanden ist. Gerade eben haben wir ein Video gesehen, wo jemand andeutete, das könnten einige von uns wesentlich komplexer erzählen aus ihrer eigenen Geschichte, wie jemand andeutete, dass eigentlich der schwierigste Part im Liebe deine Feinde manchmal die Familie ist. Das ist eine Situation, die gar nicht so leicht ist, weil bei der Frage, so wie gehe ich denn mit meiner Familie um, natürlich nochmal ganz andere Sachen damit reinschwingen. Also jedes Kind wird eigentlich damit geboren, dass es erstmal Vater und Mutter lieben und vertrauen will. Manche Eltern bemühen sich sehr, dass dieses Vertrauen schnell enttäuscht wird. Und dann muss man irgendwie damit umgehen und wird damit größer und älter. Und manchmal begegnet man Leuten, die schon längst die letzte Generation sind, die noch überlebt hat, und deren großes Thema sind deren Eltern. Und da merkt man, was das für eine Macht hat, was Familie für eine unglaubliche Einfluss hat auf das, wie es mir geht, wie ich mich definiere, wie ich zurechtkomme. Ich werde das Thema Familie nur sehr am Rande jetzt während der Predigt streifen. Mir war das aber wichtig mit dem Video und auch, jetzt mit dem, was ich jetzt gerade nochmal gesagt habe, dass mir das durchaus klar ist, wenn wir über Feindesliebe reden, dass das für manche ein wesentlich komplexeres Thema ist, als nur die Frage, wie komme ich damit zurecht, dass mein Nachbar seinen Birnenbaum nicht beschneidet? Ja, also für manche ist das Thema Feindesliebe durchaus 3 Etagen tiefer angesiedelt und nicht einfach. Ich gehe mit euch in das Matthäusevangelium und in Kapitel 5 bis 7 des Matthäusevangeliums, wer noch nie was in der Bibel gelesen hat, Matthäus 5 bis 7 ist ein guter Einstieg, wer noch nie Kaffee getrunken hat, das ist jetzt der dreifache Espresso, ja? Also danach weiß man, was Kaffee macht, ja? Matthäus 5 bis 7 ist die Bergpredigt. Jemand hat mal gesagt, der wichtigste Text der Weltgeschichte, und das war meines Wissens kein Christ, der das gesagt hat. Ein Text, der eine unglaubliche Wirkungsgeschichte entfaltet hat, mit dem, was hier alles drin ist. Es hat die Welt verändert. Es hat unseren Umgang mit Menschen verändert, es hat unseren Umgang, wie wir als Kultur miteinander umgehen, dass es sowas gibt wie ein christliches Abendland, das dann auch bestimmte Regeln miteinander entwickelt hat im Laufe der Jahrhunderte, das hat viel mit diesem Text zu tun. Ich gehe rein in Kapitel 5 und dann mitten in diese Rede jetzt rein. Vers 38. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses tut. Es gibt einen uralten Gesetzestext. Wenn man Theologie studiert, dann muss man den irgendwann mal lesen, muss man sich den irgendwann mal angucken. Das ist der Kodex Hammurabi. Im Kodex Hammurabi gibt es Regeln, wie man sich zu verhalten hat, wenn jemand zum Beispiel... Also wenn zum Beispiel ein Ochse eines Besitzers einen anderen Menschen verletzt, was dann zu geschehen hat. Und da gibt es also alle möglichen Regeln. Das ist, soweit wir das rückwärts blicken können, so eine der ältesten Texte, die uns zur Verfügung stehen, wo es so richtig so um, was ist zu tun, wenn. Und wenn man sich den Kodex Hammurabi anguckt und da die Regeln anguckt, dann wird man richtig dankbar für das Alte Testament Auge um Auge, Zahn um Zahn. Weil deutlich ist, dass die Bibel sich tatsächlich bemüht, unsere Rache in Grenzen zu halten. Wer mal sich mit der sizilianischen Geschichte beschäftigt hat, der weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Bringst du einen von uns um, bringen wir 3 von dir um. Und wenn man das durch ein paar Generationen durchzieht, dann ist am Ende eigentlich jeder mit dem Tod bedroht. Im Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Erstmal ist das ein Schritt gewesen hin zu einer Verhältnismäßigkeit, ne, das, was geschieht, dass das auch nicht unverhältnismäßig beantwortet wird. Und jetzt kommt Jesus und gibt 3 Beispiele. Und diese 3 Beispiele muss ich aber auch ein bisschen erläutern, damit die nicht einfach nur so gehört werden. Und diese 3 Beispiele sind, mehr noch, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte auch die linke hin. Wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm den Mantel dazu. Und wenn jemand dich zwingt, 1 Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm 2. Wenn jemand dich um etwas bittet, gib es ihm. Wenn jemand etwas von dir borgen möchte, sag nicht nein. 3 Beispiele. Und alle 3 Beispiele sind anders als bei uns, bei den Leuten, die das damals gehört haben, voller Assoziation. Alle 3 Beispiele sind sofort für die Leute voll Farbbilder, die vor ihrem Auge abgehen, weil alle 3 Sachen kennen sie. Alle 3 Sachen beziehen sich auf etwas, was in ihrem Leben tiefe Emotionen auslöst. Wann schlägt ein Mann einem anderen Mann ins Gesicht? Es gibt eine Situation, bei der das üblich war, nämlich beim biblischen Unterricht. Also heute nicht mehr. Aber wenn einer Mist sagt beim biblischen Unterricht, dann war es üblich, dass der Lehrer, wenn er seinen Job halbwegs ernst genommen hat, dem Schüler eine Backpfeife gegeben hat. Das konnte auch durchaus passieren in einer, also solche Situationen, wie wir sie jetzt hier haben, sind ja eher ungewöhnlich. Also, dass jemand aufsteht und mich schlägt, weil ich was Falsches predige, ist bisher noch nicht vorgekommen. Im Kontext des synagogalen Gottesdienstes, also da, wie Juden miteinander Gottesdienst gefeiert haben zu Lebzeiten Jesu, gab es in der Regel nur immer sehr kurze Lehrimpulse und dann haben Leute aufeinander geantwortet. Und wenn jemand der Meinung war, dass das, was da gesagt wurde, dass das nicht einfach nur nicht hilfreich ist oder sowas, sondern richtig falsch ist und das muss jetzt getilgt werden hier aus der Gemeinschaft und das ist, das, also wirklich, ne, ich könnte schreien, wenn ich das höre, so, ne, dann konnte man da hingehen, also was, dann ist man da hingegangen und hat dem eine Backpfeife gegeben. Hat gesagt, das, was du lehrst, ist Mist. Jetzt sagt Jesus, ihr Christen, ihr, die ihr mir folgt, ich möchte, dass wenn einer dich auf die eine Wange schlägt, dass du ihm auch die andere hinhältst. Die haben das alle sofort verstanden, was er meint. Ihr werdet dafür einstehen müssen, dass sie euch ablehnen. Und ihr werdet damit leben müssen. Und ich will nicht, wenn sie euch auf die eine Wange schlagen, dass ihr dann aufsteht und geht, sondern ich möchte, dass ihr damit umgeht. Dass Leute euch für Spinner halten. Dass ihr keinen Platz habt eigentlich in ihrer Gemeinschaft. Wenn einer dich auf die eine Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und das mit dem Spinner sein, das habe ich am meisten gelernt in meiner Familie. Ich war der Spinner. Also irgendwann bin ich fromm geworden, mit ungefähr 16. Und ich hatte Leute, die mir es zumindest die ersten Jahre nicht beigebracht haben, wie man sich weise als Christ verhält. Also man hat mir beigebracht, wie man sich als Christ verhält, aber das mit dem Weisheit, das ist irgendwie erst später so dazu gekommen. Und ich glaube, dass ich wirklich damals ein paar Sätze gesagt habe, die nicht so schlau waren und auch nicht so, wie soll ich das sagen, nicht so kulturell angepasst. Ich komme aus Nordfriesland. Trotzdem ist es so, dass so wie meine Familie reagiert hat, würde ich sagen, war absolut hysterisch. Absolut hysterisch. Also wenn ich damals, also wir gehen jetzt in der Geschichte 30 Jahre zurück, ne? Wenn ich damals im Kreis meiner Familie gesagt hätte, also ich bin mir sicher, ich bin schwul, dann wäre das, glaube ich, damals also leichter akzeptabel für meine Familie gewesen, als dass sie merkten, ich bin Christ. Ja, also das war sozusagen die allerunterste Schublade. Ja, also ich habe sie auch irgendwie ja verstanden. Ich bin ja in derselben Familie groß geworden. Ich weiß, wie unsere Stellung zu Fragen der Religion war. Und damit dann umzugehen und zu sagen, ja, trotzdem ducke ich mich jetzt nicht weg. Ich stehe dazu, ich bin Christ. Das ist manchmal gar nicht so ganz einfach. Und dann sagt Jesus, halt auch die andere Wange hängen. Das zweite Beispiel ist, wenn jemand mit dir um dein Hemd prozessieren will, dann gib ihm den Mantel dazu. Also das mit dem um das Hemd prozessieren, das ist das Bild verstehen wir auch. Ja, also wenn einer sozusagen zu dir kommt in die Wohnung und irgendwie die Sachen rausschleppt, weil er dir noch Geld schuldet, weil du ihm noch Geld schuldest, ne, und jetzt werden die Sachen gepfändet und so, ne, da gibt's ja ein ganz dezidiertes Pfändungsrecht in Deutschland, also sehr starke Handlungsanweisungen, viele Gerichtsurteile zu, was darf gepfändet werden, was darf nicht gepfändet werden, und wenn wir das dann lesen und sagen, also hier wird prozessiert um das Hemd, ja, dann wird schon leicht schummrig. Dann merken wir, das ist nicht die bundesrepublikanische Gesellschaft. Aber man kann sich durchaus vorstellen, dass es Gegenden in der Welt gibt, wo das gar nicht so ganz einfach ist, dass Leute nicht am Ende einer Pfändung fast nackt auf der Straße stehen. Der Mantel, dazu hilft es wieder, die Bibel zu kennen. Der Mantel hat im Alten Testament eine, wie soll ich das sagen, eine nur vorübergehend fändbare Regelung. In den Mantel haben sich die Leute nämlich eingewickelt, auch zum Schlafen, damit es warm war. Es wird in den Ländern der Levante nachts ja manchmal empfindlich kühl und das dann in Häusern, die jetzt nicht so wahnsinnig isoliert sind und geschützt sind. Und deswegen war das so, wenn jemand dir Geld schuldet und du nimmst seinen Mantel, damit er dir das Geld mal wiedergibt und der Druck ein bisschen erhöht wird, dann musst du ihm den Mantel abends wiedergeben. Steht in der Bibel. Ja, das heißt, das geht nicht. Also egal wie arm der ist und egal wie viel er dir schuldet, das darf nicht sein, dass er wegen dir nachts friert. Das darf nicht sein. Altes Testament. Jetzt stell dir vor, in einem jüdischen Kontext gesprochen, sagt Jesus, wenn einer mit dir um dein Hemd prozessiert, und eigentlich müsste man entsetzt sein, dass sowas passiert. Also wie viel Gelddurst hat denn jemand, dass er mit dem anderen um sein Hemd prozessiert? Wenn das passiert, dann gib ihm auch den Mantel. Stell ihn bloß als einen, der gierig ist. Denn der Mantel war für die Kultur, in der sie sich bewegt haben, total eindeutig. Hier wird jemandem das Allerletzte genommen. Das dritte Beispiel, wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Das kannte auch jeder. Das kannte jeder. Römische Soldaten hatten Marschgepäck. Die hatten ja eigentlich immer alles so dabei. So wie Pfadfinder vor 30 Jahren. Ne? Jeder hat ein Kotenblatt und wenn alle Pfadfinder zusammen dann ums Lagerfeuer sitzen, dann holt jeder sein Kotenblatt raus und alle Kotenblätter zusammen bilden dann ein Zelt der verschiedenster Größe. Das war bei den Römern genauso. Also die Römer hatten zwar so etwas wie Ochsenwagen, wo dann irgendwie auch schweres Zeug durch die Gegend getragen wurde, aber erstmal ist es ein Teil des Erfolgs der römischen Armee, dass sie in der Lage waren, mit ihrem gesamten Hab und Gut pro Tag 30 Meilen, über 40 Kilometer, etwas weniger als 50 Kilometer, marschieren zu können, Tag für Tag. Die hatten ihr Zeug dabei, alles, schweres Gepäck, mit dem die gehen konnten. Das waren die Ersten, die das so in dieser Form gemacht haben. Und in der römischen Gerichtsbarkeit oder für das römische Heereswesen galt, dass man jederzeit berechtigt war, jemandem vom Feld zu greifen. Also wenn man da als römischer Soldat längs ging, konnte man zu jemandem gehen und sagen, hey, du da, ne, du da, der mit dem Bass, ne, du legst jetzt mal deinen Bass hin, du nimmst mein Gepäck und läufst eine Meile. Die Meile war verhältnismäßig leicht zu finden, weil es Wegmarken gab. Das kennen wir ja von der Autobahn, ne? Bei uns alle 100 Meter. Im Römischen Reich gab es diese Wegmarken, diese Meilensteine. Und man konnte also sehr genau sehen, wenn diese Meile vorbei ist. Und der römische Soldat durfte ihn zwingen, eine Meile sein Gepäck zu tragen. Es war Ehrensache für alle besatzten Völker, und die Juden waren an dieser Stelle so ziemlich das Unangenehmste, was sich die Römer aufgehalst hatten. Briten und Juden, da gibt es nette Untersuchungen zu, waren wahrscheinlich ein einziges Verlustgeschäft für das römische Empire. Das waren so die beiden Gruppen, wo es nur Geld gekostet hat. Ne? An diesem Punkt war natürlich klar, man versucht während der Meile das Gepäck abzuwerfen und wegzurennen. Ist ja logisch. Ja? Also das macht man doch nicht. Im römischen Soldaten das Gepäck tragen. Das kriegen wir in den nächsten 3 Wochen von jedem aufs Butterbrot geschmiert. Haben sie dich gekriegt? Ja? Na so, kann man sich ja vorstellen. Jetzt kommt Jesus und sagt, wenn einer dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, Klammer auf, sein Gepäck zu tragen, Klammer zu, dann geh auch eine zweite Meile. Kannst du dir vorstellen, wie unwohl es einem römischen Soldaten wird, bei Meile 1,2, bei Meile 1,5, einem römischen Soldaten geht jetzt die Muffe. Irgendwas ist hier sowas von faul. Sowas von faul. Okay, also wie lese ich die Bibel? Ich lese die Bibel natürlich erstmal komplett. Ja, verschiedene Sachen der Bibel kann ich nur verstehen, wenn ich die Bibel lese. Also wenn ich nur Ausschnitte der Bibel lese und die selten lese und die dann und so weiter, ne, dann wird sich für mich eine bestimmte Tiefe dessen, was ich in der Bibel finde, nicht wiederfinden. Dann hilft es natürlich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle mal Leute zu fragen und zu sagen, was heißt das hier eigentlich und was ist eigentlich der Zusammenhang und so. Also an dieser Stelle wird das mal schön deutlich. Ich lese die Bibel trotzdem oder gerade als Wort Gottes. Das, was ich hier wiederfinde, ist das, was Gott mir erzählen will, was Gott mir sagen will. Ich fange nicht an, solche Texte jetzt irgendwie aufzuschneiden und zu sagen, na, was davon ist jetzt Gottes Wort und was ist nicht Gottes Wort oder irgendwie sowas. Ich halte das für unmöglich, wenn ich mich daran mache, als Mensch das Wort Gottes zu beurteilen und vielleicht sogar zu verurteilen. Jetzt lese ich weiter, direkt im Anschluss. Ihr wisst, dass es heißt, liebe deinen Mitmenschen, hasse deinen Feind. Liebe deinen Mitmenschen, hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. Wieder gut, wenn man die Bibel kennt. Denn wenn man die Bibel kennt, dann weiß man, dass das in der Bibel gar nicht drinsteht. Hasse deine Feinde. Steht nicht in der Bibel. Man könnte diverse Bibelstellen im Alten Testament so ein bisschen so verstehen. Und dass es Momente gibt, wo das, wie Israels Könige mit Feinden umgegangen sind, nicht gerade ein Ausdruck von Feindesliebe sind, das ist offensichtlich. Aber den Befehl, die Feinde zu hassen, findet sich im Alten Testament nicht. Es findet sich aber im Umfeld Jesu. Um Jesus herum gibt es eine Menge Gesetzeslehrer, die das genau so lehren. Wenn du ein guter Jude sein willst, wenn du ein Nachfolger Jahwes sein willst, wenn du einer sein willst, der seinem Gott treu folgt, dann hasse die Feinde. Hasse die Feinde Israels. Hasse die Fremden. Hasse die, die anderen Glaubens sind. Hasse sie. Steht nicht in der Bibel. Steht natürlich auch deswegen nicht in der Bibel, weil Gott so nicht ist. Ich sage euch, sagt jetzt Jesus, und legt damit eben die Bibel aus, so wie er sie versteht. Liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. So ist das mit uns Christen. Jesus will, dass Gott bekannt gemacht wird in dieser Welt. Also wenn ich das jetzt mal mit den bösen Worten sagen darf, ne? Jesus will, dass wir Evangelisten und Missionare sind. Ja? Können wir mal die bösen Wörter jetzt wieder zur Seite nehmen? Jesus will, dass uns Gottes Wesen in dieser Welt sichtbar wird. Und deswegen sagt er, ihr kennt doch den Charakter Gottes. Ist ja nicht so, dass die Sonne nur über Israel scheint. Und sobald die Sonne irgendwie Israels Land verlässt, dann ausgeht, ne, weil dann nur noch die Bösen sind. So, nein, er lässt seine Sonne scheinen über Guten und Bösen, er lässt es regnen über Guten und Bösen. Und weil Gott eben diese Langmut hat, weil Gott dieses Wesen hat, dass er nicht einfach alle spüren lässt, wie verkehrt ihre Wege sind, deswegen sagt er, ich möchte, dass ihr eure Feinde liebt. Und dass ihr für alle betet, die euch verfolgen. Was für ein Wahnsinnsbefehl. Was für ein Wahnsinnsbefehl. Wenn ich im Big- und Jugendbereich was mache zum Thema Schule, dann ist das eins der Sachen, die ich für mit das Praktischste halte, was man machen kann. Bete für den Lehrer, den du am wenigsten magst. Bete für seine Ehe, bete für seine Kindererziehung, bete, dass es ihm einfach gut geht. Wenn du, ich weiß nicht, was die Themen sind, die dich so beschäftigen, wo du sagst, oh, da, so würde ich sagen, dann geht's ihm gut. Kannst ja dafür beten, dass er irgendwie mal im Lotto gewinnt oder so, ne? Also bete dafür, dass es deinem Lehrer, also dem Lehrer, den du am wenigsten magst, gut geht. Das ist so eine kleine Umsetzung vielleicht so einer Bibelstelle. Betet für die, die euch verfolgen. Ob sie euch dann wirklich verfolgen oder ob das nicht eher was in eurem Kopf ist, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Aber manchmal fühlt man sich ja trotzdem verfolgt. Wie könnt ihr von Gott eine Belohnung, das kann übrigens, das hört nicht auf, wenn man dann aus der Schule raus ist, ne? Bete für den einen Arbeitskollegen, den du richtig ätzend findest. Bete für den einen Nachbarn, den du am liebsten nicht auf der Straße sehen willst. Also ich könnte das jetzt an ganz vielen Stellen irgendwie festmachen, aber das ist das, was Jesus hier sagt. So sagt er, so will ich, dass ihr lebt. Warum will ich das? Weil Gott so ist. Er ist einfach so. Weil Gott so ist. Und das hat was zutiefst Evangelistisches, was zutiefst Missionarisches. Davon bin ich fest überzeugt. Wie könnt ihr von Gott eine Belohnung erwarten, wenn ihr nur die liebt, die euch ebenfalls lieben? Das tun auch die Betrüger. Was ist denn schon Besonderes daran, wenn ihr nur zu euresgleichen freundlich seid? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Nein, wie die Liebe eures Vaters im Himmel, so soll auch eure Liebe sein, vollkommen und ungeteilt. Hier sind übrigens ein paar ganz interessante Gedanken drin. Das erste ist, Jesus sagt, ihr erwartet Belohnung von Gott. Ja, da ist was dran. Es ist tatsächlich so, du hast für dein Leben das bessere Teil, wenn du zu Gott gehörst. Das kann man gesellschaftlich ganz schön festmachen. Also das ist ja eins der Probleme von christlichen Gemeinden, dass so über die Generationen hinweg es uns immer nach oben spült. Ja, unsere Gemeinde hat mal angefangen mit besoffenen Hafenarbeitern vor 100 Jahren in Barmbek, in den Spelunken, in den Kellern. Ja, die allermeisten Leute, die heute bei uns in der Gemeinde sind, haben einen besseren Abschluss, als ich ihn gemacht habe. Ja, also 100 Jahre später. Man graut einem schon so ein bisschen, wie es denn in 100 Jahren aussieht. Na? Also, das ist das Normale, was das Evangelium hervorbringt. Leute werden stabiler, Ehen werden seltener geschieden, wir saufen nicht so viel, wir lesen Bücher und so. Also alles, was irgendwie, es gibt einen Lohn des ganz normalen Nachfolgens hinter Gott. Magengeschwüre gibt es unter uns seltener und nicht nur, weil wir die besseren Medikamente kriegen. Na, also und so weiter. Es gibt natürlich einen Lohn, der von Gott kommt. Jetzt sagt aber Jesus, ja, also Mensch, wenn ihr die mögt, die euch mögen, also das kriegen ja auch die Spinner hin. Und das ist ja wirklich so. Also es gibt ja die allermerkwürdigsten Leute und selbst diese Leute haben noch Freunde. Jesus sagt, nein, ihr seid Christen. Ich will, dass ihr was lebt, was weitergeht, was diese Grenzen überwindet, was nicht danach fragt, was hab ich denn davon? Was bringt mir das denn, wenn ich den oder die jetzt einlade? Was bringt mir das denn, wenn ich dem oder der jetzt die Tür öffne? Was ist denn schon Besonderes daran, wenn ihr nur zu euresgleichen freundlich seid? Das tun auch die, die Gott nicht kennen. Also, wenn wir hier miteinander freundlich sind, dann ist das nichts Besonderes. Also, das ist ja irgendwie, ja? Feindesliebe wird von Jesus eingebettet in ein verschwende dich in Menschen, verschwende dich an Menschen, von denen du vielleicht nichts zurückerwarten kannst. Und wieder ist die Begründung, nein, wie die Liebe eures Vaters im Himmel, so soll auch eure Liebe sein, vollkommen und ungeteilt. Er macht das immer wieder fest an Gott selbst. Er sagt, Gott ist an euch dran, Gott ist über euch, Gott ist in euch, würden wir dann sogar sagen mit dem Heiligen Geist und all dem, was seitdem, seit der Bergpredigt noch alles passiert ist. Weil Gott so ist, weil Gott so ist, weil Gott so ist. Können wir nochmal die Bibelstelle aus 3. Mose nochmal einmal hier vorne haben auf dem Beamer? Diese Bibelstelle, 3. Mose 19, die steigt ein in diese ganzen ethischen Geschichten, die hier beschrieben werden. Und da geht es also verhältnismäßig viel um die Frage, du sollst einem Blinden kein Hindernis in den Weg stellen, ne? Du sollst über einen Krüppel nicht rüberlaufen und so weiter. Ne? Also da gibt es viele durchaus verständliche Regeln. Da merken wir, wie das inzwischen so in unsere Gesellschaft eingesickert ist, dass wir das auch halbwegs hinkriegen. Und das alles wird dann gestartet aber, 3. Buch Mose, Kapitel 19, das haben wir nicht auf dem Beamer, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Altes Testament. Vor Jesus, lange vor Jesus. Aber das ist genau dieselbe Art, wie Jesus das macht im Neuen Testament in der Bergpredigt. Wenn wir über Ethik reden, dann reden wir eigentlich über unsere Gottesbeziehung. Und wenn wir über unsere Gottesbeziehung reden, dann reden wir über unsere Ethik. Und wenn wir über Gottesbeziehung reden, dann meinen wir auch natürlich unser Gottesbild. Wer ist denn Gott? Wer ist denn Gott? Er ist heilig. Er ist vollkommene Liebe. Er ist gütig und gnädig gegen Ungerechte. So ist Gott. Und weil Gott so ist. Und dann könnten wir eigentlich das ganze Zeug, was wir so ethisch im Neuen Testament finden, diese ganzen Einzelanweisungen, um die geht es gar nicht. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Das wäre ja mit das Gruseligste, wenn wir sagen würden, ja, okay, wir haben jetzt also die 1372 Anweisungen der Bibel zum ethischen Verhalten, die haben wir jetzt alle drauf und die erfüllen wir auch alle irgendwie. Und dann ist auch alles gut. Nein, sondern es geht um den Kern. Es geht darum zu erfassen, wer Gott ist und weil Gott so ist, wie er ist, deswegen leben wir in einer bestimmten Art und Weise. Und das wird natürlich deutlich, besonders deutlich an Stellen, wo es richtig massiv wird, bei Feindesliebe zum Beispiel. Lasst mich das nochmal so an ein paar Schlagworten zeigen, ohne dass ich die vertiefe. Zum Beispiel sagt die Bibel, Gott ist Richter. Gott ist Richter. Er richtet auch die Menschen, die uns Böses getan haben. Und damit gibt er uns auch die Möglichkeit zu sagen, hey Sven, du brauchst dich nicht rächen. Du brauchst keinem Gedanken der Rache in irgendeiner Form in deinem Herzen Raum geben. Ich, der Herr, dein Gott, sage dir, die Rache ist mein. Steht in der Bibel ein paar Mal. Gott versorgt. Gott ist ein Versorger. Weil Gott versorgt, muss ich das nicht sicherstellen. Ich kann darauf verzichten, dem anderen sein Hemd abzupressen. Und wo es mir abgepresst wird, da brauche ich keine Angst zu haben, dass ich zu kurz komme. Gott versorgt. Wenn wir gnädig sein sollen, ne, dann geht es mir so, beim Begriff gnädig gibt es eigentlich nur zwei Personengruppen, die mir dazu richtig einfallen. Und dann gäbe es noch eine dritte, aber die ja mehr, wenn sie es eigentlich nicht darf. Ne? Also die dritte Gruppe beschreibe ich mal zuerst, das sind die Polizisten. Ja? Polizisten dürfen eigentlich nicht gnädig sein. Ja? Also Polizisten haben anzuwenden, was das Gesetz ihnen vorgibt. Die haben ja keine eigene Gerichtsbarkeit, die sie anwenden dürften eigentlich. Vor kurzem hat mich ein Polizist mal mit einem kaputten Scheinwerfer weitergewunken, weil ich meine Kinder abholen musste. Ich war so dankbar, dass ich meine Kinder gerade abholen musste. Das hätte mich wieder Geld gekostet. Also gnädig, bei Polizisten nehmen wir mal außen vor. Sonst gibt es eigentlich zwei Gruppen von Leuten, für die gnädig gilt. Das sind Könige und das sind Priester. Und das ist unser Job in der Welt. Wir sind von Gott eingesetzte Könige und Priester in dieser Welt. Wir sind Menschen, die unter der mächtigen Hand Gottes gefordert sind, die Gnade Gottes reinzusprechen in diese Welt. Wir sind Könige und Priester. Ich habe ja gesagt, dass es hierbei auch irgendwie um Evangelisation geht. Ich glaube, es geht hier sehr, sehr massiv um Evangelisation, nämlich um die Frage, wie sichtbar wird Gott in unserem Leben? Und das entscheidet sich gerade an den Widerständen. Das entscheidet sich an dem, wo uns Leute querkommen. Das entscheidet sich an dem, wo Leute uns feindlich gegenüberstehen. Die Feindesliebe heißt ja nicht, dass ich meinen Feind zum Freund erkläre. Ich muss mein Leben schützen und ich muss auch manchmal mein Herz schützen. Also das, was wir gerade in dem Video gesehen haben, dass es irgendwie möglich war, dass hier zwei wieder miteinander in Beziehung treten, das ist ja irgendwie gut. Der Junge, der bespuckt worden ist, zu dem hätte Gott nicht gesagt, geh da wieder zu deinem Vater hin und lass dich nochmal bespucken. Also wir müssen unser Leben schützen. Feinde sind Feinde, wenn sie denn Feinde sind. Aber darüber hinaus ist es trotzdem meine Aufgabe, meinem Herzen nicht zu hassen. Es ist die Aufgabe, meinem Herzen zu lieben. Zu beten für die, die mich verfolgen. Zu beten für die, die Schlechtes für mich wollen. Und indem ich das tue, ringe ich mit meinem schwierigsten Gegner. Ich ringe mit meinem Herzen. Und das ist es, was Gott will. Gott hat eine Vision für mein Leben. Und in dieser Vision für mein Leben sieht er ein gigantisches Herz in meiner Brust. Da sieht er ein gigantisches Herz in meiner Seele. Das ist die Vision Gottes für mein Leben. Gott will, dass ich dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet werde, um es mal mit einem neutestamentlichen Wort zu sagen. Kraftvoll, königlich, priesterlich, liebend, liebend. Eine der wichtigsten Kämpfe, die wir kämpfen müssen, ist, dass wir nicht dem glauben, was wir im Spiegel sehen, sondern dass wir dem glauben, was Gott über unser Leben ausspricht. Du bist mein geliebtes Kind. Und ich bin der Herr, dein Gott. Ich kümmere mich um dich. Ich bin dein Richter. Ich bin gnädig und barmherzig. Ich bin der Heilige und du sollst heilig sein. Ich bete mit uns. Jesus, ich möchte dir unser Herzen anbefehlen. So sehr mich das fordert, was hier an Handlung irgendwie drin steckt. So sehr möchte ich dir mein Herz hinstrecken und möchte ich bitten, verändere mein Herz. Lass mich sehen, was du siehst. Jesus, ich will dir neu mein Vertrauen ausdrücken, dass du mein Herr und mein Gott bist. Dass ich nicht die Dinge machen muss, sondern dass du der bist, der das Gute in mir hervorbringen will. Ich lege dir da meine Hilflosigkeit hin und meine gefühlten Grenzen. Und bitte dich, leuchte in mir, brenne in mir, Herr. Amen.